Guten Morgen nochmal. An diesem Wochenende beginnen die Sommerferien und das ist eine gute Gelegenheit, um mit einer neuen Themenreihe zu beginnen. Schon vor einem halben Jahr habe ich mich mit Jakob beschäftigt und den Plan gehabt, wahrscheinlich werde ich in den Sommerferien 2018 über diese interessante Persönlichkeit predigen. Und habe mich natürlich im Vorfeld jetzt auch schon immer wieder vertieft. Im ersten Buch der Bibel, im 1. Mose in Genesis, da ist ungefähr die Hälfte dieses Buches, da geht es um Jakob. Ab Kapitel 25 bis 49 am Schluss auch die Josefs Geschichte, also Josef ist ja einer seiner Söhne, das ist alles verwoben mit der Jakobsgeschichte. Und vielleicht seht ihr euch jetzt schon am Pool oder am Meeresstrand unter dem Schirm, hier noch ein schöner, weiß ich nicht, Fruchtcocktail und Eiswürfel und auf der anderen Seite eure Bibel und ihr lest Genesis, vertieft euch darin, so habt ihr euch den Urlaub doch vorgestellt, oder? Oder zum Beispiel ein Buch von Jakob Bigger, hätte ich jetzt schon beinahe gesagt. Leo Bigger natürlich, Pastor ICF Zürich, der hat ein Buch geschrieben, Jakob. Kann man sich auch auf sein E-Book runterladen. Das habe ich gemacht und auch mich mal reingehört, was andere dazu sagen und finde es jetzt sehr, sehr spannend. Wir können die nicht alle lesen, die Kapitel jetzt, aber ich möchte den Anfang jetzt schon mal mit euch einsteigen. 1. Mose 25 und da geht es erstmal um die Eltern von Jakob, Rebekka und Isaak. Und da heißt es, von denen Rebekka blieb kinderlos. Isaak betete für sie zum Herrn. Und der Herr erhörte seine Bitte. Rebekka wurde schwanger. Super. Und dann bekam sie einen doppelten Segen. Als sie merkte, dass es Zwillinge waren, die sich im Mutterleib gegenseitig stießen, seufzte sie. Das kann man verstehen. Jetzt bin ich endlich schwanger. Warum müssen sich meine Kinder nun ausgerechnet bekämpfen? Das fragen sich manche Eltern auch, ne? Sie fragte den Herrn und er antwortete ihr. Wahrscheinlich ging sie zu einem Propheten und da hieß es, von den zwei Söhnen in deinem Leib werden einmal zwei verfeindete Völker abstammen. Eins wird mächtiger sein als das andere. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also einer ist ja immer der Erste, auch bei Zwillingen. Und tatsächlich, als die Stunde der Geburt kam, brachte Rebekka Zwillinge zur Welt. Der erste war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt, wie ein Tierfell. Darum nannten ihn seine Eltern Esau, der Behaarte. Also wenn ich überlege, wie viele Gedanken wir uns um die Namensgebung unserer Kinder gemacht haben, aber auf die Idee wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Okay, dann kam sein Bruder, er hielt bei der Geburt Esau an der Ferse fest. Und so nannten sie ihn eben Fersenhalter. Jakob. Also macht euch keine Gedanken, wenn ihr Kinder erwartet, irgendwo im Kreissaal, wenn das Kind auf die Welt kommt, werdet ihr sofort wissen, welchen Namen ihr geben sollt. Isaak war 60 Jahre alt, als die beiden geboren wurden. Die Jungen wuchsen heran, Esau wurde ein erfahrener Jäger, der gern im Freien umherstreifte. Jakob dagegen war ein ruhiger Mann, also ein Stubenhocker, der lieber bei den Zelten blieb. Isaak mochte Esau mehr als Jakob und warum? Weil er gern sein gebratenes Wild aß. Und Jakob war Rebekkas Lieblingssohn. Darauf kommen wir später noch zurück. Dann geht's weiter. Eines Tages, Jakob hatte gerade ein Linsengericht gekocht. Keine Ahnung, warum gerade Linsen. Da kam Esau erschöpft von der Jagd nach Hause. Lass mich schnell etwas von der roten Mahlzeit da essen. Ich bin ganz erschöpft, rief er. Darum bekam er auch den Beinamen Edom, der Rote. Nur wenn du mir dafür das Vorrecht überlässt, das dir als dem ältesten Sohn zusteht, forderte Jakob. Auch eine interessante Idee. Gib mir dein Erstgeburtsrecht. Was nützt mir mein Vorrecht als ältester Sohn, wenn ich am Verhungern bin, rief Esau. Okay, Jakob ließ nicht locker. Schwöre erst, sagte er. Esau schwor es ihm und verkaufte damit sein Recht, den größten Teil des Erbes zu bekommen, also das Erstgeburtsrecht, an seinen jüngeren Bruder. Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe, Esau schlang es hinunter, trank noch etwas und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht. Und so weiter. Also ihr seht, es ist eine unterhaltsame Geschichte, wenn man so sie wirklich bewusst liest. Das könnt ihr schon mal am Pool machen. Warum über Jakob? Jakob ist ein Mensch voller Fehler, fehlerhaft und doch gesegnet. Und das finde ich so faszinierend. Überhaupt wie die Geschichten im Alten Testament, sie sind nicht schwarz-weiß, die Persönlichkeiten, die uns begegnen, dass wir sagen, das ist der Gute und das ist der Böse, sondern es ist einfach differenziert zu sehen. Und so ist es doch in unserem Leben auch. Ich denke, hier haben wir auch nicht nur die Guten sitzen oder nur die Bösen. Oft mischt sich das ja auch so. Vielleicht ist es so bei euch wie bei mir. Ja, und ich denke, das macht ihn für uns interessant. Was zeichnet Jakob aus? Er ringt um den Segen. Er ringt um den Segen so stark, wie er nur kann. Und am Ende steht er vor Gott, ich greife das schon mal voraus, und erkennt, ich brauche eigentlich gar nicht so verzweifelt immer darum zu ringen, dass du mich liebst, sondern Gott zeigt ihm, da werden wir hinkommen, dass er so geliebt ist, wie er ist. Und er kann bei ihm zur Ruhe kommen, er findet in seine Berufung, er kommt an in Gottes Armen sozusagen. Und das, dieses Ziel, das möchte ich einfach jetzt schon mal vor Augen malen, für dich und auch für uns, das ist es, wo wir eigentlich hingehen wollen. Zu diesem Ziel mit Jakob zusammen. Und wir werden sehen, dass Gott nicht erst am Schluss seinen Segen auf Jakob legt, sondern dass er eigentlich seine Segensspuren durch diese ganzen Kämpfe hindurch immer wieder zu Jakob hinbringt. Ich mag total gerne Meersalz. Ich weiß nicht, ob jemand von euch auch gerne Meersalz mag. Das ist eine ganz tolle Sache. Ihr fragt euch jetzt, was hat das überhaupt mit der Predigt zu tun? Ne? Salz und Licht, ne? Passt, Christen. Aber wenn man das so aufs Essen draufstreut, das ist ein toller Geschmack. Ich weiß nicht, mag jemand von euch Meersalz und Gewürze? Mag das jemand? Wer mag Meersalz? Ja, gibt es. Ja, ja, dann möchte ich dir hier einen wunderbaren Salzstreuer schenken. Da steht Zitrusmeersalz mit rosa Pfeffer drauf. Und das ist richtig gut. Das schmeckt total lecker. Und ich möchte dir das schenken heute Morgen. Und ja, ja, ich freue mich, dass du dich so darüber freust und gebe dir das wirklich echt gerne. Und habe mich schon auf diesen Augenblick gefreut, obwohl ich nicht wusste, dass du es bist. Ja, vielleicht wisst ihr jetzt, warum ich das gemacht habe. Weil das Thema ist heute, Jakob ist ja gesegnet. Er ist gesegnet durch Gnade. Aber was ist Gnade? Gnade ist einfach ein Geschenk, das wir bekommen, ohne dass wir es uns irgendwie verdienen mussten. Sondern Gnade bekommen wir einfach deshalb, weil derjenige, der es uns gibt, uns gerne geben will. Einfach so. Vielleicht sogar, obwohl wir es gar nicht verdient haben. Obwohl bei dir, bin ich ganz sicher, du hast es dir sicher auch verdient. Also so. Aber Gnade ist ein Geschenk. Und darum geht es einfach, dass Jakob reif wird, dieses Geschenk anzunehmen. Aber wir merken in seinem Leben, dass er da wirklich echt umringen muss, weil er einen anderen Weg dafür wählt. Und ich möchte euch jetzt mit hineinnehmen durch verschiedene Stationen auf dem Weg zum vollen Segen, den er geht. Und die erste Station oder das erste, was wir bei Jakob beobachten, Jakob will sich den Segen erkämpfen. Also er will ihn an sich reißen. Also positiv ist, dass Jakob den Segen richtig ernst nimmt. Er weiß, ich brauche Segen. Ich brauche ihn unbedingt. Und ich bin dafür bestimmt. Und Segen ist etwas Wichtiges und Kostbares. Und das unterscheidet ihn auch von Esau, der einfach so in den Tag hineinlebt und sagt, ach, nach mir die Sintflut, ich habe jetzt Hunger und was bedeutet schon der Segen? Der lebt nur im Augenblick. Aber das ist wirklich etwas Positives, was Esau auch, was Jakob wirklich kennzeichnet. Er weiß, wie wichtig der Segen ist und dass er ihn braucht. Schwierig ist nur, dass er meint, er muss ihn sich nehmen. Er muss ihn sich erkämpfen. Und so verhält er sich eigentlich wie ein totaler Egoist. Das ist die erste Beobachtung. Und sein Name, Jakob, das ist eigentlich Programm. Denn schon im Mutterleib hat er mit seinem Bruder gestritten. Und er wollte ihm alles wegnehmen. Denke ich so. Und das wollte der sich nicht gefallen lassen. Und bei der Geburt bekam er eben den Namen Fersenhalter, Schlawiner, Betrüger. Das ist eigentlich so das, was Jakob bedeutet. Sein Zwillingsbruder, der war nun eben zuerst aus dem Mutterleib geschlüpft. Und auch in der Prophetie, die dort gegeben wurde, heißt es ja, es gibt einen Älteren und einen Jüngeren. Und Esau ist eben dazu bestimmt, der Ältere zu sein. Aber Jakob, der hat eben nochmal im letzten Augenblick versucht, die Verse zurückzuziehen und sich selber vorzudrängeln. Hat nicht geklappt, aber seine Hand kam dann noch so mit raus. Und das hat ihm dann den Namen eingebracht. Wir wissen, dass Jakob, auch wenn er der Zweitgeborene ist und dafür bestimmt ist, der zu sein, dass Gott ihn trotzdem dazu berufen hat, Stammvater des Volkes Israel zu werden. Aber wessen Sache ist es denn nun, dass er das auch wird? Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Gott wird das, was er verheißen hat, auch schaffen. Er wird ihn auch in diese Position hineinbringen. Aber darauf hat er null Vertrauen. Sondern er meint, er muss sich seine Stellung selber erkämpfen und erringen. Und er kämpft schon im Mutterleib, erbittert um seine vermeintlichen Rechte und Privilegien. Und im Grunde genommen macht er es damit Gott umso schwerer, wirklich mit dem vollen Segen durchzukommen. Denn er segnet und versorgt sich ja die ganze Zeit selber. Merken wir ja, er zieht das alles an sich. Wenn da so ein schönes Meersalz da vorne steht und sagt, oh, das nehme ich mir. Das ist schöner, wenn man es geschenkt kriegt. Ne? Ja, er, statt nach Gottes Willen zu fragen, sich von ihm führen und leiten zu lassen, sich an seine Gebote zu halten, lügt und betrügt er sich durch das Leben und legt so auch die Saat für einen erbitterten Bruderzwist. Das ist ja klar. Und eines Tages aber, das wissen wir, das greife ich schon mal raus, wird er Israel heißen. Das heißt, Gott kämpft für dich. Das greife ich schon mal voraus. Das kommt auf ihn zu, dafür ist er bestimmt. Aber doch, jetzt im Moment kämpft er noch für sich selbst. Und von dieser Haltung muss er umkehren. Die Frage ist, gerade so an dieser Stelle mal kurz innezuhalten, wo stehst du, wo stehe ich? Meinst du, dass du dir deine Stellung erkämpfen musst, dass du es an dich reißen musst, mehr auf dich selbst bezogen in bestimmten Kontexten, im Beruf, in der Schule, an der Uni, deinem Leben? Oder vertraust du darauf, dass Gott mit dir zum Ziel kommen wird und vertraust du dich ihm darin an? Und ich merke das schon manchmal in der Versuchung, dass man meint, ich muss jetzt da kämpfen. Oder lässt du Gott für dich kämpfen? Diese erste Frage möchte ich an dieser Stelle mitgeben. Das zweite, was Jakob auszeichnet, er folgt schlechten Vorbildern. Isaac und Rebekka, die haben sich so sehr auf die Kinder gefreut und sich Kinder gewünscht. Sie haben ja auch dafür gebetet, das haben wir gerade gehört. Doch als die Kinder dann endlich da waren, dann haben sie offenbar wenig dafür getan, ein vernünftiges Familienleben zu entwickeln. Vielleicht hätten sie so eine Art Familienführerschein machen müssen. Man kann ja Kinder kriegen, ohne viel Ahnung zu haben davon, wie man Familie baut. Oder man macht eben das immer weiter, was man selber auch schon an Chaos in seiner Kindheit erlebt hat, macht man dann auch selber so weiter. War ja auch ein bisschen chaotisch, die Familienverhältnisse so bei den Erzvätern. Und trotzdem hat Gott immer wieder seinen Segen dadurch fließen lassen. Offenbar haben sich Isaac und Rebekka ziemlich auseinandergelebt. Sie haben wenig miteinander geredet und jeder hat versucht, die Kinder auf seine Seite zu ziehen. Und was kommt dabei raus? Isaac mochte Esau mehr als Jakob, weil er gern ein gebratenes Wild aß. Also auch eine tolle Motivation, eben ein Kind lieber zu mögen. Ne? Und Rebekka hat eben dann den Jakob wahrscheinlich lieber gemocht, weil er so mehr so der Stubenhocker war und immer da war, wenn sie sich über Isaac beschwert hat. So eine Art Ersatzpartner. Das kennen wir ja so aus der Psychologie. Was kommt dabei heraus? Und dafür, ihr habt euch vielleicht schon gefragt, was das hier vorne ist, habe ich was mitgebracht? Das ist einfach nur so ein Holzbrett aus zwei Teilen und verschiedene Figuren. Ich denke, das ist irgendwie so diese ganze Sippe da, die ganzen Vorfahren und Leute. Und das ist jetzt, finde ich, mal der Isaak. Das ist also eine männliche Figur. Und das ist die Rebekka. eine weibliche Figur. Am Anfang waren die noch so schön beieinander, aber jetzt so irgendwie sind sie ja ein bisschen auseinander. Und dann kommen die Kinder dazu. Jetzt habe ich mal gedacht, so schwarz und weiß, das könnt ihr besser sehen. So ein bisschen so denken wir ja auch, immer plakativ. Und wer ist der Schwarze? Ist ja klar, ne? Ist der Esau. Ja, und den stellen wir dann dahin. Und der Weiße ist der Jakob. Also eigentlich könnte man das ja auch mal umdrehen, weil so richtig stimmt das ja auch nicht. Aber was passiert? Die beiden Eltern, die gehen so weiter auseinander, dass sie sogar den Isaak dann belauschen muss. Der Esau, der ist dann eben hier beim Papa und der Jakob ist eben bei der Mama. Und was passiert ist, dass das immer weiter auseinander geht. Und eine Riesenkluft eben entsteht hier in dieser Familie zwischen den Personen. Und genau das ist es, was wir hier auch an dieser Stelle wahrnehmen müssen, dass wenn wir ohne Gott unsere Familien gestalten, unsere Beziehungen, Teams, Gemeinde leben, auch das kann man ja auch ohne Gott gestalten, sondern einfach nur so vom großen, dicken, fetten Ego her, dann kommt es eben zu solchen Koalitionen untereinander, zu einem Gegeneinander und dann entsteht automatisch fast so ein tiefer Graben. Das ist das Zeichen der gefallenen Schöpfung. Deshalb brauchen wir Gott, die Anbindung an Gott und das Leben mit Gott, um eben hier einen ganz anderen Weg eben zu gehen. Aber das ist das, was ich euch auch dadurch anschaulich machen wollte, die Gefahr, die wir auch hier sehen. Und genau das lernt eben Jakob eben auch hier in seiner Herkunftsfamilie. Diese Art, miteinander umzugehen. Und das nimmt er auch mit. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Schule für Seelsorger gemacht vor vielen Jahren, da waren ungefähr 80 Teilnehmer. Und dann wurde gefragt, wie viel der Teilnehmer Verhaltensweisen an ihren Eltern überhaupt nicht gut finden. Und da haben sich ungefähr 80% der Leute gemeldet. Und dann hat der Referent gefragt, und wie viele von euch merken, dass sie genau das Gleiche in ihrem Leben machen? Wie viele haben sich gemeldet? Auch nochmal 80%. Also wir merken, wir können Dinge nicht gut finden und trotzdem ist es nicht so einfach, da rauszukommen. Und es war ein tiefer Prozess, dass wir auch selber erstmal gesehen haben, wir können das nicht einfach so locker überwinden ohne Gott, sondern nur mit Gottes Hilfe und in Ehrlichkeit und Klarheit. Und genau das ist das, was auch Jakob letztlich hier lernen muss. Zu Hause hat er erlebt, dass seine Mutter Rebekka an der Tür lauscht und horcht und der Isaak sagt, ja, ich bring mir ein Wildbrett und koch mir was Schönes und danach will ich dich segnen. Und das wäre vielleicht der Augenblick gewesen, wo Esau hätte sagen müssen, Papa, ist blöd gelaufen, aber da gab es so eine Situation mit Jakob, da habe ich ihm das Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkauft. Das hat er jetzt auch nicht gemacht. Ne? Wäre besser gewesen. Ich weiß auch nicht, wie der Papa dann darauf reagiert hätte. Vielleicht hätte er gesagt, ach, ist doch egal. So ein Quatsch, doch nicht für ein Linsengericht. Oder wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren. Er hat es nicht getan. Und Rebekka horcht an der Tür. Ich meine, das gehört sich doch irgendwie nicht. Aber sie macht es, sie horcht. Und was sagt sie? Wir müssen die Sache selber in die Hand nehmen. Und dann sagt sie zum Jakob, er soll sich verkleiden als Esau, Felle irgendwie an die Arme machen und ein bisschen Erde, damit er auch noch nach Wald riecht vielleicht. Und dann kocht sie das schöne Gericht, was der Papa so gerne mag. Und dann bringt er das hin und Isaak steht vor ihm und fragt ihn, wer bist du? Und er sagt, ich bin Esau. Und er macht genau das, was die Mama sagt. Das sollen wir ja eigentlich auch, ne? Die Kinder. Aber sollen wir das dann auch machen, auch später noch, wenn wir wissen, dass diese Verhaltensweisen eben nicht in Ordnung sind? Ich finde, eine gesunde Familie und ein gutes Vorbild sehen anders aus. An dieser Stelle. Nun, das ist immer auch nicht schwarz-weiß. Wir sollen unsere Eltern ehren. Und Eltern sind ein Segen für ihre Kinder in aller Regel. Aber es gibt manchmal auch einen Schatten, der auf uns fällt durch Dinge, die eben nicht so gut sind. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir das auch erkennen müssen und auch erkennen müssen, dass wir mit Gottes Hilfe Eigenverantwortung übernehmen und sagen, ja, ich ehre meine Eltern, meine Herkunftsfamilie, ich liebe sie, ich achte sie und trotzdem bestimmte Verhaltensweisen vielleicht von dort oder von Lehrern oder anderen prägenden Personen in unserem Leben, die mal unsere vielleicht negativen Vorbilder waren, dass wir sagen, nein, da übernehme ich jetzt selber Verantwortung für mein Verhalten und ich will Jesus nachfolgen, ich will Gottes Willen tun. Ich will nicht das immer weiter so fortsetzen, was ich selber erlebt habe und was ich auch selber gelebt habe bis jetzt. Ja, und das ist der Punkt, denke ich, wo auch Gott an jedem von uns arbeitet. Er ruft dich sozusagen in Verantwortung, in seine Gegenwart, sagt, hey, orientier dich an mir. Und dann ehre und achte die Menschen, die Eltern, die Vorbilder, aber orientier dich an mir. Und das sind auch Umkehrprozesse in unserem Leben. Aber das steht noch vor Jakob. Aber Gott arbeitet an ihm und er segnet ihn trotzdem und ist trotz diesem Durcheinander bei ihm. Nun das Dritte. Jakob soll sich eben als Esau verkleiden. Er sagt, ich bin Esau. Er versucht, wie sein Bruder zu sein. Ich kann mir auch vorstellen, er war ja so zwar der super angepasste Junge zu Hause, der eben wahrscheinlich vordergründig immer getan hat, was Mama sagt, aber vielleicht hat er den Esau auch beneidet. Er hat gesagt, boah, der nimmt sich alle Freiheiten, die ich mich nicht traue. Ne? Der ist einfach, treibt sich draußen rum, kommt nach Hause, wann er will. Weiß ich nicht, hat vielleicht dauernd Freundinnen und er macht auch nicht immer das, was Papa und Mama sagen, ne? Wie er. Und irgendwo ist in ihm vielleicht auch so ein Gefühl, boah, das würde ich auch gerne. Und in gewisser Weise ist er vielleicht so fast so eine Art Vorbild für ihn. Und er sagt, nee, ich möchte gerne so wie er sein. Und das kann er jetzt leben. Er sagt zum Papa, ich bin Esau. Und was ist, er hat Erfolg damit. Er hat Erfolg damit. Nur er kriegt ja jetzt den Segen, den er unbedingt haben wollte. Und ich kann mir vorstellen, erstmal ein ungeheures Gefühl des Triumphs. Boah, ich habe es geschafft. Aber wisst ihr, was ganz kurz später kommt? Da kommt die Panik und die Angst. Und warum? Weil als Esau nach Hause kommt und merkt, was da los war, sagt er, den mache ich einen Kopf kürzer. Den bringe ich um. Und ich kann mir vorstellen, dass Esau eher so einer war, so mit solchen Oberarmen und hier vielleicht ein paar Tätowierungen und so ein paar Ketten noch. Und der dann so, wo ist mein kleiner Bruder? Er hat die Panik gekriegt und nicht ohne Grund. Weil er hat hier wirklich ja auch ein, ja so gesehen, er hat mit Unrecht beantwortet, mit einem größeren wahrscheinlich auch noch. Wer will das beurteilen? Und er hat damit eine Saat gesät des Hasses und der Ablehnung und genau diesen Graben eben herbeigeführt. Und Gott kommt nicht an ihn heran, weil er eben versucht, in einer anderen Rolle zu sein, nicht er selbst zu sein. Es gibt das nochmal, ihr kennt David und Saul. Die beiden, David war noch ein kleiner Hirtenjunge und bei Saul am Hof. Und dann kam ja Goliath, der böse Philister, der Riese. Und David sagt, boah, da kämpfe ich mit dem. Und Saul sagt, ich tue dir einen Gefallen, ich gebe dir meine Rüstung. Das war auch so eine richtig dolle, coole Rüstung. Und David, der kleine Hirtenjunge, zieht sich die an und sagt so, So, der fällt dann bald um vom Gewicht und sagt, wenn ich die anziehe, dann bin ich tot. Vielleicht wollte Saul das ja auch. Und er hat gemerkt, ich kann nicht so wie Saul sein, sondern ich muss so kommen, wie ich bin. Und dann legt er die Rüstung ab, kommt eben in seinem Hirtengewand mit seiner Schleuder und seiner Geschicklichkeit und seinem Witz und auch vor allen Dingen mit dem Heiligen Geist, den er empfangen hat, im Namen des Herrn. Und so, wie er ist, er selber, auch so ja, ein bisschen vielleicht etwas schmächtiger als der Saul, aber so kämpft Gott für ihn. Und das ist die Botschaft, die hier drin ist, dass Gott will uns dahin führen, dass wir nicht sein wollen wie jemand anders, sondern dass er es fragt, wer bist du? Und er will dich so, wie du bist. Aber wir meinen oft, es geht nur anders. Gott ist am Wirken bei Esau. Aber stell dir die Frage, manchmal ist das so subtil, hast du echt so diesen Mut, du selbst zu sein? Mit allen Risiken und Nebenwirkungen und zu glauben, dass Gott dich gerade so brauchen kann, ist eigentlich viel angenehmer. Nun das nächste, vierte. Jakob ist auf der Flucht. Das ist ja natürlich die Konsequenz. Was Jakob sich eingebrockt hat, muss er nun auch auslöffeln. Es ist vorbei mit dem ruhigen und stillen Leben hinter Mamas Rockzipfeln. Esau will ihn umbringen und er muss sich schleunigst aus dem Staub machen. Vor ihm liegt ein langer und mühsamer Weg, bis er endlich so weit ist, dass er den vollen Segen Gottes empfangen kann. Das dauert aber jetzt noch Jahrzehnte, ja, es dauert noch richtig lange. Und in dieser Zeit reift er als Persönlichkeit und wird vorbereitet darauf, dass er wirklich in seine Berufung hineinkommen kann. Er rennt weg, aber Gott rennt hinterher. Das ist die Botschaft, die wir hier auch sehen. Er ist eben fehlerhaft, aber er ist trotzdem schon gesegnet, weil Gott an ihm festhält. Und diese Ermutigung nehme ich auch mit. Für mich, wo ich ja auch manchmal merke, boah, naja, renne ich weg. Aber ich weiß, Gott rennt hinter mir her. Und Jakob wird Schritt für Schritt geläutert. Allerdings, wir merken, er versucht immer noch die Spielregeln selber zu bestimmen. Und es gibt eine tolle Geschichte, die werden wir dann ausführlich später behandeln. Genesis 32, da legt er sich mal schlafen, legt sich einen Stein unter den Kopf, ein tolles Kopfkissen, ne? So ergonomischer Stein, für die Halswirbelsäule gemacht. Und dann schläft er richtig gut und hat einen Traum von einer Himmelsleiter. Der Himmel steht offen und letztlich erkennt er, dass hier Gott gegenwärtig ist. Bethel nennt er den Ort dann, Haus Gottes, Bethel. Und dann wird er fromm, sagt, boah doch, also Gott ist wichtig. Und er geht schon mal einen Schritt weiter und dann sagt er, ab Vers 20, wenn der Herr mir beisteht und wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Hier an diesem Ort soll er verehrt und angebetet werden bei dem Stein, den ich als Erinnerung an seine Zusage aufgestellt habe. Und von allem, was Gott mir schenkt, will ich ihm den zehnten Teil zurückgeben. Also das ist schon fromm. Ich finde, das ist auch echt ein Schritt nach vorne. Aber fällt euch noch was auf? Zwei Worte. Wenn, dann. Also er sagt, Herr, ich folge dir nach, aber zu meinen Bedingungen. Wenn du mir all das gibst, was ich dir hier jetzt aufzähle, dann will ich auch dir folgen und mit dir leben. Und wenn das mit dem Einkommen gut funktioniert, dann gebe ich dir auch was davon ab. Ich will das gar nicht mal so schlecht machen, weil ich kann mir vorstellen, das ist so eine Durchgangsstadium, das wir vielleicht alle mal durchgemacht haben oder wo wir immer wieder mal reinrutschen. Aber ich glaube, wir merken, das ist nicht das Ziel, dass wir vor Gott stehen und ihm Bedingungen stellen. Sondern das Ziel ist, dass wir kapitulieren vor Gott. Und nicht sagen, ja, wenn du das und das tust, dann. Sondern du bist Gott und ich bin dein Geschöpf, du bist mein Vater. Und ich bin dein Kind. Und egal, ich komme zu dir und ich vertraue dir bedingungslos. Aber es ist eine Station auf seinem Weg. Und ich habe auch gedacht, wir können ja uns das auch mal fragen. Ich frage mich das auch. Wo sage ich vielleicht, wenn du dich so verhältst, Herr, dann will ich dir nachfolgen. Und wie groß ist mein Ego eigentlich? Oder deins? Lassen wir die Frage mal zu. Gott liebt uns, auch mit dem Ego. Aber er will uns dahin führen, dass wir erkennen, wo wir so einen faulen Kompromiss vielleicht suchen oder Bedingungen stellen. Wo stehst du, wo stehe ich? Stellst du Gott Bedingungen? Ja, und dann kommt es doch endlich, die Stunde der Wahrheit. Der fünfte Punkt. Jakob war lange unterwegs. Also wir überspringen jetzt ganz viel, ne? Er hat viel erlebt, er hat viel Geld gemacht. Ne, richtig viel Geld. Er hat viel erreicht und er musste auch richtig viel Lehrgeld zahlen. Er ist also ganz oft auch mal so richtig über den Tisch gezogen worden, hat richtig gespürt, wie das so ist, dass einem nicht alles in den Schoß fällt. Und trotzdem, er hat gemerkt, jetzt bin ich an einem Punkt in meinem Leben, ich bin noch nicht da, wo ich hin soll. Ich muss einfach wieder zu meinen Wurzeln. Ich muss zu meiner wirklichen Berufung, ich muss umkehren, ich muss zurück. Und das heißt, ich muss auch Esau ins Auge schauen. Ich kann dem nicht aus dem Weg gehen. Und er hat das gespürt, und das ist so der Punkt, in solchen Situationen, wenn wir spüren, jetzt ist der Augenblick der Entscheidung, die Weichenstellung, die Schicksalsstunde, dass wir uns darauf einlassen. Und Jakob lässt sich darauf ein und er hat richtig Angst. Er ist dann unterwegs mit seiner ganzen Karawane, mit seinem ganzen Besitz und seinen Frauen und Kindern. Und dann kommt er in die Nähe von dem Fluss Jabbok, das ist ein Seitenarm des Jordan. Und dann lässt er erstmal so, er sagt, und er hat gehört, Esau kommt ihm mit 400 Berittenen entgegen. Also es hört sich nicht nach Freundschaftsbesuch an. Ne, wenn wir bedenken, Esau hat mal gesagt, oh, den. Und was macht er? Er bildet so Abteilungen und schickt ihm Geschenke entgegen. So eine nach der anderen. Und sagt, hier, dein getreuer Diener und so weiter kommt und und am Schluss ist er an diesem Flüsschen und dann schickt er noch seine Frauen rüber und seine Kinder. Und dann ist nur noch er selber da. Ganz allein. Also das ist krass. Er hat nichts mehr, wo er sich dahinter verstecken kann. Und dann will er rübergehen am Abend und dann tritt ihm plötzlich eine Gestalt entgegen und kämpft mit ihm. Packt ihn am Schlawittchen, sagt so, Freundchen, jetzt müssen wir mal kämpfen, face to face. Jetzt, ohne dass du dich hinter irgendwas versteckst. Und das gibt so einen richtig kräftigen Ringkampf bis in den frühen Morgen. Und am Schluss, und er erkennt dann, er kämpft nicht mit irgendjemandem, mit irgendeinem Engel, er kämpft mit Gott. Und ihr Lieben, ich glaube, er hat mit Jesus gekämpft. Ich glaube, dass Jesus uns auch im Alten Testament schon begegnet. Also Gott ist der dreieinige Gott, aber Jesus ist auch schon da. So haben die ersten Christen die Bibel auch ausgelegt, das Alte Testament. Da ist ja überall Jesus. Und ich glaube, dass er schon einen Zipfel von seinem Gewand berührt hat. Und ich denke mir mal, wie ist das eigentlich mit dem Kampf? Das sieht so ausgewogen aus. Er kämpft, aber er kann ihn nicht niederringen. Und das hat mich erinnert an meine eigenen Kinder. Ich weiß nicht, wenn ihr Kinder habt, habt ihr das vielleicht erlebt, wenn sie noch klein sind, die wollen immer kämpfen. Ich war meine Mädchen besonders, ne? Das war manchmal richtig gefährlich. Aber ich habe gerne mit ihnen gekämpft und dann habe ich sie kommen lassen. Dann gesagt, boah, komm, streng dich an. Und ich habe natürlich nicht gesagt, so, batsch, da siehst du es, das ist keine Chance. Ne? Also Gott hätte den ja wegpusten können, zu Staub zermalen. Das macht doch kein Vater, der einen liebt, sondern er hat gesagt, komm, komm, streng dich an. Und dann habe ich mich auch niederringen lassen. Ich habe ein bisschen Widerstand geleistet, um die Kraft herauszuholen. Und es war mir wichtig zu sehen, dass das Kind erfährt, wer es ist, welches Kräfte es hat, sich zu spüren. Aber auch zu merken, ja, hier ist natürlich ein Widerstand. Hier ist etwa jemand, den es nicht über den Tisch ziehen kann. Das ist auch wichtig. Aber niemand, der jetzt einfach macht, patsch. Und genau so ringt Jesus mit ihm. Und dann kommt der Punkt, dass Jakob sagt, okay, also Jesus oder Gott, der diese Gestalt sagt, so, jetzt muss man hier ein Ende haben. Und dann sagt Jakob, ich lasse dich jetzt nicht los, bevor du mich nicht segnest. Und Jakob sagt endlich, um was es ihm wirklich geht. Und dann fragt Gott ihn, denke ich, sagt, und wer bist du? Warum fragt Gott ihn eigentlich? Er weiß es doch. Warum fragt er ihn? Weil er gespannt ist auf die Antwort. Sagt er, ich bin Erstgeborene. Ne? Sagt er, ich bin Esau, bin der oder der, oder der Erfolgreiche oder dieser. Nein, er sagt, ich bin Jakob. Ich bin Jakob. Ganz einfach, ich bin der Fersenhalter. Ich bin das Muttersöhnchen, der Stubenhocker, der da seinen Bruder gelinkt hat und seinen Vater belogen hat. Ich bin der jetzt echt viel Zeit hinter sich gebracht hat und viel durchgemacht hat. Ich bin Jakob. Und dann sagt Gott zu ihm, hey, cool. Er demütigt ihn nicht, sondern sagt, cool, dass du da bist. Genau so. Und er sagt, ey, du sollst nicht mehr nur noch Jakob heißen, sondern Israel. Das heißt Gottes Kämpfer oder auch Gott kämpft für dich. Was für ein Durchbruch in seinem Leben. Der immer gerungen hat und selber alles an sich reißen wollte, erfährt, Gott kämpft für ihn. Und so kann er zu einem Menschen werden, der auch andere segnet und auch für andere da ist. Und dann, denke ich, zeigt Gott ihm auch, du bist nicht nur dieser Fersenhalter, sondern du bist auch der Gesegnete. Ich war immer bei dir. Und da sind auch ganz viele Segensspuren in deinem Leben, ganz viele Ressourcen, viel Gutes. Ich bin bei dir und war es und werde es auch immer sein. Und so wird Gott ja auch dann immer der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs genannt, der sich uns in Jesus Christus offenbart. Das ist der entscheidende Punkt und das Ziel dieser Geschichte. Und hier erlebt er die Gnade pur. Er kriegt es geschenkt, so wie du das Salz bekommen hast. Gott will nur schenken, er freut sich so. Du musst es nicht verdienen, sondern annehmen. Jesus hat Jakob gesegnet und er will jeden segnen. Im Neuen Testament erfahren wir, dass Gott in Jesus noch einen anderen, noch einen größeren Kampf gekämpft hat. Dafür steht dieses Kreuz. Um uns zu befreien von der Macht der Sünde, also der Gottlosigkeit, des Teufels und des ewigen Todes, ist Jesus gestorben am Kreuz von Golgatha. Er hat gekämpft mit den Mächten der Finsternis und des Verderbens. Und am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten, hat sich offenbart als der Sohn Gottes, als Gott. Und jeder, der an ihn glaubt und vor ihm kapituliert, den macht er zu einem Kind Gottes. Und wisst ihr, das Schöne ist, bei Gott gibt es keine Kinder erster oder zweiter Klasse. Da muss man sich keine Sorgen machen, ob man das Erstgeburtsrecht kriegt oder nicht. Wenn du an Jesus Christus glaubst, ob du Mann bist oder Frau, ob du so bist, rothaarig oder Stubenhocker oder was auch immer, Gott liebt jeden gleich und jeder bekommt dieses Erstgeburtsrecht. Erstes Kind mit allen Rechten. Und dieses Kreuz hier, das steht für Gottes Gegenwart in Jesus Christus. Und ich denke, er fordert uns heraus, statt um unseren Segen zu kämpfen, dass wir ihm vertrauen. Statt uns an allen möglichen Vorbildern zu orientieren, dass wir uns an ihm orientieren, an seinen Geboten und an seinem guten Willen. Statt in eine falsche Identität zu schlüpfen, boah, ich will so cool sein wie mein Bruder oder wie der, dass wir sagen, nein, ich will eigentlich entdecken, wie toll Gott mich gemacht hat. Oder auch vielleicht nicht so toll, aber trotzdem geliebt und einzigartig. Und das, wo wir fliehen, dass wir sagen, nein, ich halte an, ich kehre um. Und dass wir die Stunde der Wahrheit nicht verpassen, sondern sagen, boah, ja, hier stehe ich. Und wenn ich gefragt werde, wer bist du? Dass ich dann zu Gott sage, ja, ich bin Thomas. Übrigens der Zwilling. Ich habe mal so über die Namen nachgedacht, was sie so bedeuten. Da habe ich gedacht, naja, habe ich ja vielleicht auch so beide so in mir, ne? Die beiden Stimmen, Stimme Esaus, Stimme Jakobs und noch ein paar andere. Aber ich bin geliebt von Gott. Um mich dann wirklich ehrlich zu sein und dann an dass die Vergebung Gottes und die Gotteskindschaft zu empfangen und die Gnade zu empfangen. Ich denke, das kann für langjährige Christen ein Segen sein, sich diesen Kapitel zu stellen. Ich merke das für mich, vielleicht ist es für dich auch so, dass du Punkte hast, wo du sagst, boah ja, das ist cool, das würde ich jetzt auch gern festmachen. Oder du hast noch gar nicht so diese grundsätzliche Entscheidung getroffen, hast noch nicht viel verstanden von Gott, aber du merkst, ja, ich möchte mich diesem Jesus anvertrauen. Ich möchte jetzt einfach für uns beten und egal zu welcher Gruppe du gehörst, möchte ich dich einladen, innerlich vielleicht dann auch eine Entscheidung zu treffen. Und dann wollen wir hier vorne in Zeit der Anbetung gehen und euch auch die Gelegenheit geben, wenn jemand möchte, dass er sich einfach segnen lassen kann. Das heißt, dass die hier beten, für euch da sind und euch die Gnade Gottes zusprechen. Herr Jesus Christus, danke, dass du wirklich so gut bist und dass du die Gnade in unser Leben hineinbringen willst. Herr, danke für Jakob, ein Mensch, der fehlerhaft ist und doch gesegnet und ja, wo wir merken, da finden wir uns wieder. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass du zu jedem von uns trittst und zu uns sprichst, uns hilfst, ruhig zu werden vor dir und zu erkennen, wo wir vielleicht umkehren sollen, Herr, zu dir, dir vertrauen, mit dir kämpfen, zu sagen, ja, Herr, segne mich und darauf zu vertrauen, dass du uns auch diesen neuen Namen gibst, in Jesus eine neue Schöpfung zu sein, Herr. Und du siehst, dass hier vielleicht der ein oder andere ist, der dich noch gar nicht kennt und wusste, dass es dich gibt. Und der jetzt vielleicht sagt, ja, Jesus, ich möchte dich besser kennenlernen oder ich möchte mich dir anvertrauen. Und wenn das so ist, möchte ich dich ermutigen, wenn du hier sitzt, dass du das jetzt tust, dass du dich Jesus anvertraust. Und ich würde euch einladen, dass wir jetzt aufstehen, wenn uns das möglich ist, vor Gott. Und wir haben ja ein paar Beter vorne. Und vielleicht könnt ihr auch nach vorne kommen, die ihr mitbetet. Ich möchte euch einfach einladen, wenn du den Eindruck hast, ja, ich brauche diesen Segen Gottes. Lasst euch einfach segnen, Leben zusprechen, den Namen Jesus auf euch legen. Gott ist gut. Amen.